NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Hjördis Triebel liest den vorletzten Auszug aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Die Lebensgeschichte des Architekten Hermann Henselmann umfasst beinahe das ganze 20. Jahrhundert. Geboren 1905, zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs, erlebte er als Kind und Jugendlicher den Ersten Weltkrieg, später die Weimarer Republik, die Jahre des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, anschließend die Jahrzehnte der DDR und schließlich den Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung. Er starb 1995. In den letzten Jahren der DDR, da war er schon über 80, hat er die Symptome des politischen Niedergangs durchaus wahrgenommen, schon durch die vielen Geschichten in seiner eigenen Familie. Bis ins hohe Alter hinein hat er sich noch in Architekturdebatten eingemischt. Das Kapitel, mit dem wir heute unsere Lesung fortsetzen, heißt 1987, Hermann und die neue historische Mitte.
Hermann sitzt an seinem Schreibtisch und schaut auf seine Ruhler-Quarzuhr. Das vergoldete Parteigeschenk zeigt auch nach 7 Jahren zuverlässig Wochentag, Stunde und Sekunde. Damals war es Weltspitzentechnologie. Bereits 20 Minuten lässt ihn der unverschämte Journalist aus West-Berlin hier warten. Dabei will er doch was von ihm. Ein Interview zu 750-Jahr-Feier. Als es dann endlich klingelt, lässt er sich Zeit. Easy öffnet die Tür, stellt dem Journalisten eine Tasse Kaffee hin, während der sein Diktiergerät auspackt. Normalerweise bittet Hermann die Gäste nach oben in seinen Atelierraum, umgeben von den Bildern seiner Entwürfe, auf dem Tisch ein Stapel Bücher, Neuerscheinungen aus Ost und West. Diesmal kommt er die Wendeltreppe hinunter. Packen Sie ein, Sie können sich wieder anziehen. Der Journalist ist verstört, stammelt eine Entschuldigung. Hermann lacht. Na kommen Sie, wir gehen spazieren. Er hat das Heft wieder in der Hand. Sie überqueren die 8-spurige Leipziger Straße und laufen Richtung Nikolaiviertel. Gerade noch rechtzeitig ist das Ephraim-Palais zur 750-Jahr-Feier fertig geworden. Es ist eine Sensation und keine kleine. Die Stadtväter von Ost und West erkennen an, dass es trotz Mauer in Berlin eine gemeinsame Identität gibt, zumindest bauhistorisch. Keine Konfrontation, kein Entwurf und Gegenentwurf. In Kreuzberg werden die Gründerzeithäuser behutsam saniert, genauso wie in Prenzlauer Berg oder im Scheunenviertel. Und dann diese versöhnliche Geste zum gemeinsamen Stadtjubiläum. 1936 war das Rokoko-Palais, das einst als schönste Ecke Berlins galt, von den Nazis abgebaut worden, um Straße- und Mühlendammschleuse zu erweitern. Die Bauteile des Denkmals wurden im Wedding eingelagert, damit es nach dem Straßenumbau wieder aufgebaut werden kann. Doch dann kam der Krieg. Nach dem Mauerbau befanden sich die Bauteile in West-Berlin. Zum Stadtgeburtstag nun das überraschende Geschenk. Die Bauteile des Ephraim-Palais wurden in den Osten geliefert, zurück an seinen historischen Ort, obwohl ursprünglich geplant war, das Palais in Kreuzberg aufzubauen. Das gerade erst aufgebrachte Blattgold an den verzierten Balkonbrüstungen der abgerundeten Ecke glänzt in der Junisonne. Hermann steht ehrfürchtig davor. Es ist das einzige Gebäude, das neben der Nikolaikirche wirklich hierher gehört, denkt er. Warum müssen Schönheit und Bausünden so dicht beieinander stehen? Alles andere an diesem neuen Nikolaiviertel ist geschichtsvergessener Kitsch. Plattenbauten mit historisierenden Elementen, erfundene Zunftzeichen, die an barocken Fassaden nichts zu suchen haben. Plastiken aus den Depots der staatlichen Museen, die hier nie standen, wahllos in den Gassen und auf Plätzen verteilt, um dem Viertel eine altertümliche Anmutung zu geben. Es fehlen nur noch die Butzenfenster in den Plattenbauten, wütet Hermann, während er mit dem Journalisten einmal quer durch das Jubiläumsvorzeigeviertel stiefelt. Ein lächerlicher Budenzauber. Er kann die Begeisterung der Parteiführung für diesen billigen Historismus nicht nachvollziehen. Doch seine Meinung ist inzwischen im Westen mehr gefragt als im Osten. In Venedig wird es eine Ausstellung mit seinen Arbeiten geben. Er selbst ist zu einem Vortrag dorthin eingeladen. Ein Westberliner Verlag will eine Sammlung seiner Aufsätze herausgeben. In der DDR dagegen ist er abgeschrieben. Seine baukulturelle Erziehung des Bauherrn ist offensichtlich gescheitert. Honecker wünscht sich seine Häkeldeckchen zurück. Die neue Generation von Architekten schenkt sie ihm. Und das Volk klatscht Beifall. Die Nikolaikirche haben die visionären Kaufleute damals überdimensioniert gebaut, in der festen Annahme, dass hier eine große Metropole entstehen wird. Und was macht die große Metropole? Sie baut drumherum diesen Mittelaltermarkt für Touristen. Der einzige Ort, wo er es gut aushalten kann, ist das Schwalbennest mit dem Rücken zum Nikolaiviertel. Das Restaurant in der ersten Etage hat runde Erker mit Blick auf das Marx-Engels-Forum, auf den Palast der Republik, auf die Marienkirche und den Fernsehturm. Gebäude und Plätze, die Träume und Hoffnungen verkörpern. »Ihr Stammplatz, Herr Professor?«, fragt der Kellner und führt die beiden an einen der Erkerplätze mit dem Reserviertschildchen. »Die Berliner nennen die runden Erker Pestbeulen«, erzählt Hermann. »Wenn sie einen Spitznamen erfinden, haben sie das Gebäude angenommen, egal ob sie es schön oder hässlich finden.« Er macht keinen Hehl daraus, dass er die auf altgetrimmten Plattenbauten für einen Irrweg hält. Rekonstruktion der Fassaden wie in der Husemannstraße in Prenzlauer Berg, das ist die richtige Richtung. Mit entkernten Wohnungen und neuen Grundrissen, die die Mietskasernen lebenswert machen. Behutsame Stadterneuerung nennt sich das in Kreuzberg. Nur unter anderem Vorzeichen. Stadterneuerung eben für kapitalistische Renditesteigerung. »Was war da bei euch los am 1. Mai?«, fragt Hermann den Journalisten. Die Leute gehen auf die Barrikaden, weil sie steigende Mieten fürchten, weil sie sich die Stadt zu eigen machen wollen. 1988. Isa arbeitet im Zentrum Warenhaus. Als Gerd ausgezogen ist, reißt Isa die Tapeten ab und streicht die Wände knallbunt. Leuchtendes Pink, ein kräftiges Blau, ein sattes Rot. Sie liebt es, umzuräumen, wie schon ihre Großmutter, die Malerin. Gerd hat einige Möbel mitgenommen. Helene wohnt während ihrer Ausbildung im Internat. Florentine hat gerade angekündigt, dass sie ausziehen will. Und Henny wohnt schon lange nicht mehr zu Hause. Die Wohnung soll einen neuen Geist atmen. Keine dunklen Vorhänge mehr. Transparenz, Glasnost. Was hat Tapetenkutte gesagt? Würden Sie, wenn der Nachbar seine Wohnung tapeziert, Ihre Wohnung ebenfalls neu tapezieren? Hat Kurt Hager im Stern-Interview auf die Frage nach Glasnost geantwortet. Und der ganze Osten lacht über den, der im Politbüro darüber bestimmt, welche Filme und Bücher verboten werden. Er war auch noch so stolz auf das Interview, dass es in voller Länge im Neuen Deutschland abgedruckt wurde. Das also ist die Antwort auf das Ende der Zensur und die neue Offenheit in der Sowjetunion. Natürlich würde Isa neu tapezieren, so wie der Nachbar. Und sie tut es. Sie liebt Gorbatschow. Gorbi hat es geschafft, ihre Utopie von einer besseren sozialistischen Gesellschaft wieder zu wecken. Vielleicht werden jetzt weniger Menschen in den Westen fliehen. Vielleicht wird sich etwas ändern. Vielleicht werden wir etwas ändern. Der Teilzeitjob in dem kleinen Laden auf der Schönhauser Allee wirft nicht genug ab. Außerdem hasst sie es, den Leuten hässliche Pullover zu verkaufen. Für den Anfang war der kleine Laden nicht schlecht. Sie weiß jetzt wieder, was sie kann und ist selbstbewusst genug, sich für den Verkauf von gehobener Designermode zu bewerben. Sie wechselt ins Zentrumwarenhaus in die Exquisitabteilung. Als das Kaufhaus Ende der 70er Jahre eröffnet wurde, war es das größte und modernste Kaufhaus des Ostens. Ein bunter Kubus von einer schwedischen Firma gebaut. Das Haus steht direkt am Ostbahnhof in Friedrichshain, der gerade erst zum Hauptbahnhof umgebaut wurde. Ein moderner Knotenpunkt und ein Regierungsbahnhof. Auf Gleis 1 hält der Regierungszug für die Dienstreisen des Politbüros. Wenn der dort abfährt, steht als Sichtschutz immer ein anderer Zug zwischen den Gleisen. Aber wichtiger sind die Menschen aus Osteuropa, die hier ankommen. Sie werden direkt vom Bahnhof zum Einkaufen in das schicke Kaufhaus geleitet, in dem es Waren gibt, von denen sie in diesen Ländern träumen. Vor allem in der Exquisitabteilung schlagen sich die Kunden um die edlen Stücke, gerade jetzt, kurz vor Weihnachten. Die Modemarke Exquisit arbeitet mit den besten Modedesignern des Landes und mit den besten französischen und italienischen Importstoffen. Zwei Kollektionen kommen pro Jahr heraus. Und die können mit den internationalen Couturiers mithalten. Angeblich plant das Pariser Lafayette sogar, eine eigene Etage mit Exquisitmode einzurichten. Viele Menschen sparen lange, um sich hier ein Kleid, ein Jackett oder ein paar Schuhe leisten zu können. Die Produkte sind ungewöhnlich teuer, aber auch so gut verarbeitet, dass sie ungewöhnlich langlebig sind. Damit sich die Ausgabe lohnt, sind die Schnitte möglichst zeitlos elegant. Der kreative Kopf der Marke ist Arthur Winter, der als Professor an der Kunsthochschule Weißensee den Nachwuchs an Modedesignern ausbildet, die seinen Ansprüchen genügen. Wenn es nach ihrem Vater gegangen wäre, hätte Isa selbst an der Kunsthochschule Modedesign studiert. Jetzt kann sie immerhin die Kollektionen der Besten, die hier studiert haben, verkaufen. Zu den Präsentationen der neuen Modelle im Kaufhaus kommen sie nicht selten selbst vorbei. Isa kleidet dann die Mannequins ein, sucht die passenden Gürtel und Hüte heraus. Alles muss unglaublich schnell gehen. Die Modenschauen erinnern sie an die Arbeit am Theater. Ein Rock ist zu weit, in einem Gürtel fehlt noch ein Loch? Kein Problem. Isa kann improvisieren. Auf dem Laufsteg sehen die Models perfekt aus. Der Inbegriff selbstbewusster, werktätiger Frauen. Am Abend ist Isa völlig erschöpft. In einem Einkaufsnetz bringt sie die fehlenden Lebensmittel für das Abendessen mit. Draußen ist es schon lange dunkel. Kein Blick mehr in die Hausaufgaben der Kinder, kein Wäschewaschen, einfach nur gemeinsam essen und Dasein für die beiden Jüngsten, die ihren Vater kaum noch sehen und die ihre älteren Geschwister vermissen. Manchmal besuchen sie ihre große Schwester Henriette in ihrer kleinen Ladenwohnung, solange es noch geht. Henriette hat ihr Kunststudium hingeschmissen und einen Ausreiseantrag zur Familienzusammenführung gestellt. Sie will zu ihrem Vater nach West-Berlin. Am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, schreibt Isa an Frauke in Hamburg. Sie kann einiges berichten. Sie macht große Sprünge. Frauke wird staunen. Allerdings steht ihr auch einiges noch bevor. Aber alles ist besser, als zurückzufallen in diesen gelähmten Zustand, in dem sich das ganze Land zu befinden scheint. Seit heute arbeitet sie als erste Verkäuferin. Sie verdient mehr Geld, der Kontostand ist wieder in Ordnung. Nur ist sie leider weniger am Verkauf, muss sich stattdessen mehr mit dem Personal herumschlagen, mit dem Schichtplan, mit dem Zusammenstellen des Angebots, mit Reklamationen. Eine Freundin, die in den Westen ausgereist ist, hat ihr ihren Trabant überlassen. Isa will jetzt eine Fahrerlaubnis machen. Bisher hatte sie Angst davor, der Straßenverkehr scheint ihr unberechenbar. Was, wenn ihr jemand vors Auto läuft, so wie sie es damals getan hat? Aber jetzt ist sie entschlossen, die alten Dämonen zu verjagen. Jeder Idiot fährt Auto, warum sollte sie das nicht schaffen? Sie wird nach einer kleineren Wohnung suchen und das geliebte Schloss in der Uckermark aufgeben müssen. Vielleicht kannst du ja eine Besuchserlaubnis beantragen und zu meinem Geburtstag nach Hamburg kommen. Wir sind doch Schwestern, hatte Frauke ihr in ihrem letzten Brief geschrieben. Vor kurzem noch hätte Isa auch gern daran geglaubt. Die Regierung hat für das kommende Jahr Reiseerleichterungen angekündigt. Aber man muss schon blind sein, um die Zeichen, die in die andere Richtung zeigen, nicht zu sehen. Vor ein paar Tagen erst hat Honecker den Sputnik verboten. Die sowjetische Zeitschrift in deutscher Sprache findet seit Glasnost reißenden Absatz in der DDR. Auch Isa liest das kleine Hochglanzheft gern. Texte, die in der Sowjetunion lange verboten waren, werden darin abgedruckt. Die Zeitschrift darf nicht mehr ausgeliefert werden. Gleichzeitig hat die Partei die sowjetischen Filme aus den Kinos verbannt, die Jahrzehnte in den Giftschränken lagen und gerade in der ganzen Welt gefeiert werden. Vielleicht ist es auch die Rache von Tapetenkutte für den Spott, den er für sein Interview geerntet hat. Es ist nicht leicht, Frauke zu beschreiben, warum das so ein großer Schock ist. Natürlich geht es ihr nicht um den Verlust der Zeitschrift, der ist zu verschmerzen. Es geht um die Hoffnung auf eine Öffnung, die mit dem Verbot erstickt wird. 1988. Isi und Hermann in Montreux. Isi fährt zu Isa ins Kaufhaus. Die Tochter hat ihr eine Bluse und eine Hose zurückgelegt für die Reise in die Schweiz. Isi und Hermann sind nach Montreux eingeladen. Ein Architekt hat die Villa Kenwin gekauft und denkmalgerecht saniert. Zur Einweihung soll Hermann dabei sein. Er hatte für die detailgetreue Restaurierung ein paar wichtige Hinweise gegeben. Für Isi ist es eine Reise in die Vergangenheit. Sie erinnert sich, wie sie sich damals als 16-Jährige in dem vornehmen Hotel völlig verloren fühlte. Das einzige elegante Kleidungsstück im Gepäck war das Konfirmationskleid, in dem sie Hermann kurz vorher im Haus Vaterland kennengelernt hatte. Sie hatte das rosa Kleid schwarz gefärbt, das ließ sie erwachsener aussehen, auch wenn sie sich nicht so fühlte. Isa holt unter dem Ladentisch eine graublaue Chiffonbluse hervor und eine schwarze Buntfaltenhose aus Flanell. Dazu ein leichter, knielanger Kamelhaarmantel. Isi ist wenig extravagant, aber eine Frau mit Stil und Isa weiß, was ihr gefällt. Es ist eine Mischung aus weiblicher Sanftheit und maskuliner Klassik. Seit ihrer ersten Dauerwelle, zu der sie die Mutter vor ihrem Tanzabend im Haus Vaterland überredet hatte, hat sie nie eine andere Frisur getragen. Als Kontrast zu den sanften Locken trägt sie eine große, eckige Brille. Die Blusen hat sie gern hochgeschlossen mit breiten Schleifen anstelle des Kragens. Isi ist zufrieden mit der Vorauswahl der Tochter. Sie wird sich sicher fühlen an der Seite ihres Mannes, der ohnehin im Vordergrund stehen wird. Damals war das anders. Die exzentrischen Bauherren hatten Hermann extra den Flug gezahlt, damit der junge, liebeskranke Architekt seine Flamme auf die Baustelle holen kann. Die McPhersons hatten sie vom ersten Tag an umgarnt, ihr sogar angeboten, ihr ein Architekturstudium zu bezahlen. Isi war beeindruckt von diesem Paar, das so gleichberechtigt in einem Haus wohnte. Sie schrieb Bücher und nannte sich Briar nach ihrer britischen Lieblingsinsel, ein Name frei von jedem Geschlecht. Er machte Filme und gemeinsam empfingen sie die avantgardistische High Society, die sie aus Wien, London und Paris kannten. Isis Leben ist anders verlaufen. Sie brachte 8 Kinder zur Welt. Ihre Ausbildung hat sie immer wieder verschoben oder unterbrochen. Inzwischen hadert sie nicht mehr damit. Sie hat trotzdem einiges erreicht. Und die Salonabende mit Freunden waren nicht weniger exzentrisch als die Treffen bei den McPhersons. Auch die Rolle als fürsorgliche Begleiterin ihres Mannes, die darauf achtet, dass er auf Reisen seine Medikamente nicht vergisst, ist für sie in Ordnung. Sie bestimmt ihr Sein. Die Verlobung in der Schweiz, die ungeplanten Schwangerschaften, ihre berufliche Entwicklung. Selten hat sie selbst ihr Leben bestimmt, aber jetzt hat sie das Gefühl, sie tut es. Sie hat ihre Memoiren fertig geschrieben. Es ist ihr Werk und das lässt sie sich nicht kaputt machen, auch nicht von den Absagen der Verlage, die sie in den letzten Monaten reihenweise bekommen hat. Gern hätte sie jetzt die leider zu früh verstorbene Briar getroffen und mit ihr über diese Briefe gelästert. Der Tenor der Absagen ist jedes Mal der gleiche. Der Stoff über ihr Leben allein trage nicht. Interessant würde er erst, wenn sie mehr über ihren Mann schreiben würde. Da ließe sich sicher noch was draus machen. Genau das wollte sie doch nicht. Sie schreibt wütende Antworten auf die Absagen der männlichen Verleger. Sie schreibt, warum sie nicht als Anhang ihres berühmten Mannes wahrgenommen werden möchte, dass dieses Buch ihr eigenes ist, das ohne den Namen Hermann Henselmann auskommen muss. Und wenn das nicht geht, dann eben nicht. Umschreiben werde sie es jedenfalls nicht. Oder doch? Sollte die ganze Arbeit umsonst gewesen sein? Sie lässt das Manuskript erst einmal liegen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Abwesend verfolgt Isi in Montreux die Gespräche, die Hermann mit einem Corbusier-Forscher und Studenten führt. Sie hört die anderen lachen über die witzigen Anekdoten, die er erzählt. Natürlich werden sie auch immer wieder nach der Mauer gefragt, nach den vielen Menschen, die das Land verlassen. Hermann nimmt kein Blatt vor den Mund. Was sollen sie auch tun? Ihn rausschmeißen? Die Sehnsucht, diese Teilung zu überwinden, ist ein Wunsch, der tief im Volk verwurzelt ist, ganz unabhängig von politischen Erwägungen. Die Menschen lassen sich nicht bis in alle Ewigkeit einmauern. Was er nicht sagt, ist, dass er gleichzeitig all die Menschen, die weglaufen, verachtet, weil sie die DDR einfach aufgeben, weil zu befürchten ist, dass der Rest, der noch da ist, auch wegläuft, wenn die Mauer offen ist. 1989. Isar und die offene Grenze in Ungarn. Die Wohnungssuche gestaltet sich diesmal einfach. Schließlich hat Isar eine große Wohnung zum Tausch anzubieten, während sie sich wieder eine kleinere Altbauwohnung in Prenzlauer Berg wünscht. Dort, wo ihre Freunde wohnen, jedenfalls die, die noch nicht im Westen sind. Beim Kistenpacken ist sie inzwischen routiniert. Es macht ihr sogar Spaß, sich von altem Ballast zu trennen. Wer wenig ansammelt, kann jederzeit gehen, wohin er will. Vieles muss ohnehin aussortiert werden. Es ziehen ja nur noch 2 Kinder mit. Für Helene, die im Oktober volljährig wird, springt bei dem Ringtausch noch eine kleine Einraumwohnung heraus. Die neue Dreiraumwohnung in der Dimitrovstraße zählt zu den Altbauten, die nach jahrelangem Verfall jetzt endlich saniert werden. Nicht so schick wie in der herausgeputzten Husemannstraße um die Ecke, aber immerhin mit Zentralheizung und Wannenbad. Sie hat hohe Flügeltüren, einen Erker und Parkettfußboden. Die Gründerzeitfassade zur Straße ist neu und hell. Im Hinterhaus allerdings bröckelt der rußgeschwärzte Putz weiter vor sich hin. Dafür hat das Geld nicht mehr gereicht. In der Küche steht der abgebeizte alte Küchenschrank aus dem Schloss in der Uckermark. Dorthin kann sie nach dem Eklat mit dem Major nicht mehr zurück. Natürlich sitzt er am längeren Hebel mit seinen Kontakten. Es ist ihr egal. Sie bricht die Brücken hinter sich ab und fühlt sich gut damit. In ihrer Welt hat sie gesiegt, weil sie den Mund aufgemacht hat. Es ist ein Sonnabendnachmittag Ende August, als Henriette an der Tür klingelt. Mit einer Kiste im Arm schiebt sie sich an ihr vorbei in den Flur. Sie setzen sich in die Küche. Henriette schließt die Küchentür. Falls die kleinen Geschwister nach Hause kommen, sollen sie von diesem Gespräch nichts mitbekommen. Plötzlich wird Isa klar, was jetzt kommt. Sie hatte sich vor diesem Tag lange gefürchtet und den Gedanken daran immer wieder verdrängt. Der Ausreiseantrag von Henriette läuft schon seit mehr als einem halben Jahr und es gibt immer noch keine Entscheidung. Niemand weiß, ob sie aus diesem Land künftig überhaupt noch jemanden rauslassen. Ungarn hat die Grenzen nach Österreich geöffnet. Nach einer Massenflucht hat die Regierung Reisen nach Ungarn verboten. Jeden Tag, wenn Isa zur Arbeit ins Kaufhaus am Hauptbahnhof gefahren ist, hat sie dort auf den Bahnsteigen die Leute kampieren sehen, um in einen der überfüllten Züge nach Prag oder Budapest zu kommen. Jetzt war dort deutlich weniger los. Die Transportpolizei patrouillierte auf den Bahnsteigen. Henriette zeigt ihr ihre Interflug-Tickets. Sie hat einen Flug nach Bulgarien gebucht, mit Zwischenstopp in Budapest. Natürlich mit Rückflug. Ihr Plan ist es, beim Zwischenstopp in Budapest den Flughafen zu verlassen und dann über die Grenze zu gehen. Es gibt am Rande von Budapest ein Lager, von dem die Leute direkt mit Bussen abgeholt und ins Aufnahmelager nach Deutschland transportiert werden. Das war an den Nachrichten zu sehen. Isa will sie aufhalten, will sich nicht vorstellen, dass sie hier das letzte Mal zusammen in der Küche sitzen, dass das ein Abschied ist, womöglich bis zu ihrem Rentenalter. Stattdessen hört sie sich sagen, das machst du richtig, für dich gibt es hier keine Zukunft. Sie versucht, geschäftig zu bleiben. Ihre Tränen würden es der Tochter nur schwerer machen, als es sowieso ist. In dem Karton übergibt Henriette ihr Fotos, Briefe und Zeugnisse, die ihr wichtig sind und die sie ihr später nachschicken soll. Dann holt sie aus ihrer Handtasche zwei dicke Geldbündel, aufgerollt und mit dünnen roten Gummiringen zusammengehalten, und legt sie auf den Küchentisch. Das Ostgeld kannst du hier besser gebrauchen. Für mich hat es keinen Wert mehr, sagt sie. Dann kramt sie aus der Handtasche noch ihren Autoschlüssel und die Papiere heraus. Der Saporosch steht unten vor der Tür. Mach damit, was du willst. Vielleicht kannst du ihn zu Geld machen, sagt sie, und schreibt ihr noch den Namen und die Nummer des Autohändlers auf, von dem sie das Auto vor ein paar Monaten für 4.000 Mark erstanden hatte, um damit in den Kleinstädten auf den Marktplätzen selbst gebastelte Ohrringe zu verkaufen. Ein einträgliches Geschäft, wie die Geldbündel beweisen. Wahrscheinlich bringt das mehr Geld ein, als sie als Verkäuferin je verdienen kann, denkt Isa. Zum Schluss gibt ihr Henriette noch die Schlüssel zu ihrer Ladenwohnung in Friedrichshain. Früher war es der Probenraum von Hermi. Vielleicht können Flo oder Helene noch etwas von der Einrichtung für ihre eigenen Wohnungen gebrauchen. Du darfst erst rein, wenn ich in Ungarn gelandet bin. Aber dann solltest du schnell sein, bevor die Stasi die Wohnung verplombt, wie sie es bei den Republikflüchtigen machen. Als Henny geht, bleibt Isa wie betäubt am Küchentisch sitzen. Vor ihr die Geldbündel und die Autopapiere. Mein Gott, was soll ich mit den ganzen Autos, wo ich selbst noch nicht mal fahren kann, denkt sie. Jetzt steht schon das zweite vor der Tür. Früher hat man jahrelang darauf gewartet. Zum ersten Mal denkt sie daran, wie es ihrer Mutter gegangen sein muss, als ihr Sohn Michael nach Paris geflohen ist. Oder als später ihre Tochter Sabine mit ihrem Mann nach Österreich ausgewandert ist. Isa hat Sabine seitdem nicht mehr gesehen. Sie glaubt, sie ist einsam dort in den Bergen, ohne die große Familie. So einsam, dass sie sich mit Gott unterhält. Als sie am nächsten Tag zur Arbeit fährt, sieht sie am Hauptbahnhof die vielen Menschen auf den Zug nach Prag warten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auch diese Grenze schließen, denkt Isa. Henriette steht zur gleichen Zeit am Abfertigungsschalter in Schönefeld. 1989. Hermann und der 40. Jahrestag der DDR. Das lange Stehen auf der Gästetribüne strengt ihn an. Und es passiert ja auch nicht viel. Die versammelten Streitkräfte defilieren an ihnen vorbei, vom Strausberger Platz Richtung Alexanderplatz. Dazu ohrenbetäubende Marschmusik. Ab und zu tuschelt er aus Langeweile mit seinen Nachbarn. Möglichst ohne die Miene zu verziehen, denn die Kameras der Weltpresse sind auf die Tribünen gerichtet. Es ist trotz allem ein erhebendes Gefühl, hier oben zu sein, mit den verdienten Gästen aus Kultur und Wissenschaft. Gorbatschow und seine kluge Frau Raisa stehen gleich nebenan auf der Ehrentribüne, zusammen mit all den anderen Staatsoberhäuptern der Warschauer Vertragsstaaten und den großen Vertretern der revolutionären Weltbewegung, von Ortega bis Arafat. 40 Jahre DDR. Es macht ihn stolz, das Land mitgeprägt zu haben, wie all die anderen, die in diesem Moment um ihn herumstehen. Er ärgert sich über die Demonstrationen in Leipzig, über die jungen Menschen, die das Land schon tot sagen, statt anzufangen, etwas dafür zu leisten. Es geht ihnen doch gar nicht mehr um Veränderung. Die wollen das Ende des Sozialismus. Die wollen Köpfe rollen sehen. Am Nachmittag ruft er seine Kinder an, um zu fragen, ob sie ihn auf der Tribüne gesehen haben. Ob sie unter den vielen Zuschauern am Straßenrand standen, ob die Enkel stolz waren, ihn dort zu sehen. Fackelzug und Militärparade, schlimmer geht's doch nicht. Ich bin Pazifistin. Außerdem solltest du wissen, dass ich was gegen Männer in Uniform habe, sagt Isa. Du bist nicht pazifistisch, du bist einfach dämlich, antwortet Hermann und legt auf. Was meint sie mit Männern in Uniform? Spricht sie etwa von dieser alten Geschichte mit dem Bundeswehroffizier? Fragt sich Hermann nach dem kurzen Telefonat. Offen wurde der Name nie wieder angesprochen. Weder von Isa noch von ihm. Und das tut er jetzt auch nicht. Aber er kann sich nicht erinnern, dass sie sich so sehr gegen die Verlobung gewehrt hätte. Vielleicht fand sie ihn in Wahrheit gar nicht so übel. Isa hat doch immer gern gelogen. Am Abend sieht er sich zusammen mit Isi den Festempfang im Palast der Republik im Fernsehen an. Die Gäste kommen an, während die Zuschauer hinter der Absperrung winken. Sie rufen »Hoch, hoch, hoch!« Honecker nimmt seinen Hut ab und winkt zurück. Arafat verteilt Luftküsse in die Menge. Gorbatschow wird mit begeisterten Gorbi-Rufen empfangen. In der Übertragung im Westprogramm werden aber auch die Demonstranten auf der Spreeseite gezeigt, die nicht jubeln, sondern laut »Gorbi, hilf uns!« rufen. Honecker und die Gäste aus aller Welt müssen die Demonstranten auf dem Weg durch die gläserne Eingangshalle zum Festsaal sehen, denkt Hermann. Wegsperren sollte man die. Soll Gorbatschow die DDR an den Westen verkaufen? Wollen die das wirklich? Im Festsaal sitzen die Gäste an großen, wabenförmigen Tischen. Auf dem Menü stehen Wachtelbrüstchen mit Maispüree. Hermann ist gespannt auf Honeckers Rede. Schließlich erwarten alle, dass er Reformen ankündigen wird, die die DDR ins nächste Jahrzehnt führen. Doch Honecker geht es scheinbar nicht gut. Statt eine wegweisende Rede zu halten, sagt er mit brüchiger Stimme gerade mal 4 belanglose Sätze. Haben ihn die paar Demonstranten so aus dem Konzept gebracht? Hermann ärgert sich über die Unfähigkeit. Plötzlich sieht es für ihn so aus, als verlasse der Kapitän schon das sinkende Schiff, und zwar als erster. Gorbatschow scheint enttäuscht, aber hält sich zurück. Auch von ihm kein Wort über Veränderung. Er will offenbar den angeschlagenen Gastgeber nicht brüskieren. Die Kamera schwenkt auf die Gäste. Lotte Ulbricht sitzt zusammen mit der Tillmann-Tochter Irma an einem Tisch. Hermann muss daran denken, wie Isa die Tillmann-Tochter in dem Kinofilm gespielt hat. In Lottes Blick glaubt er, einen Hauch von Genugtuung zu erkennen, dass Honecker nun selbst der Bedrängte ist, nachdem er ihren Mann damals mit Moskaus Hilfe vom Thron gestoßen hatte. 1989. Isa und die Maueröffnung. Am Donnerstagabend steht Isa vor dem Fernseher und bügelt ihre Bluse, die sie am nächsten Tag für die Arbeit braucht. In der Tagesschau wird eine Pressekonferenz von Günter Schabowski gezeigt, der die neuen Reiseregelungen für DDR-Bürger verkündet. Privatreisen in den Westen sollen ab jetzt ohne Beerdigung in der Verwandtschaft oder andere Anlässe kurzfristig bewilligt werden. Und Ausreisewillige müssten nicht mehr über Prag oder Budapest fliehen, sondern können an allen Grenzübergangsstellen der DDR das Land verlassen. Auch in Berlin. Was hat das zu bedeuten? Sie jagt die Kinder ins Bett und telefoniert mit Freunden. Die Dimitrovstraße ist für diese Uhrzeit ungewöhnlich belebt. Immer mehr Autos fahren Richtung Grenzübergang. Offensichtlich wollen sich die Menschen selbst ein Bild machen. Es ist schon fast Mitternacht, als sie Gewissheit hat. Die Mauer ist offen. Im Fernsehen sieht sie Bilder, wie Hunderte über die Brücke an der Bornholmer Straße laufen oder fahren. Am nächsten Morgen wird sie sich krank melden, beschließt sie. An diesem Tag wird sowieso niemand ins Kaufhaus gehen. Als sie Franziska und Luise weckt, erklärt sie ihnen, dass sie nicht zur Schule gehen werden. Es gibt Wichtigeres als Mathe oder Chemie. Sie wird ihnen die Stadt auf der anderen Seite der Mauer zeigen. Wir gehen eure Schwester Henriette besuchen, in Kreuzberg. Wer weiß, wann die Grenze wieder zumacht. Weißt du überhaupt, wo Kreuzberg ist? Fragt Luise. Nein, so genau weiß sie das nicht. Auf der Berlin-Karte sieht man den Teil hinter der Grenze nur in Umrissen. Alles andere ist weiß. Keine Straßen, keine U-Bahnhöfe. Sie erinnert sich vage, dass der Grenzübergang Checkpoint Charlie an der Friedrichstraße in der Nähe von Kreuzberg sein müsste. Von dort fragen sie sich durch bis zum Cottbusser Tor. Henriette ist allein zu Hause. Hermi ist mit seiner Frau verreist. Den ganzen Tag laufen sie zusammen durch die Straßen von Kreuzberg, die sich gar nicht so sehr unterscheiden von den Straßen in Prenzlauer Berg. Nur die Kneipen sehen anders aus und es gibt exotische türkische Imbissläden.
Jördis Triebel mit der vorletzten von 10 Folgen aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Das Buch ist bei Galliani erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Die EU hat die von den USA angekündigten Sonderzölle auf Importautos kritisiert. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, Zölle seien schlecht für Unternehmen und noch schlechter für Verbraucher. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
In Brüssel ist man sauer über das Timing. Gerade war der EU-Handelskommissar in Washington und hat versucht, die USA von weiteren Zöllen abzubringen. Dass die Ankündigung direkt nach diesem Besuch komme, sei ein weiterer Affront in Richtung EU, so die Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Autos könnten jetzt in den USA deutlich teurer werden, schreibt sie. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzt dennoch weiter auf Verhandlungen. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, um unsere wirtschaftlichen Interessen zu schützen, schreibt sie in einer ersten Reaktion.
Frankreichs Präsident Macron hat für heute zu einem weiteren Ukraine-Gipfel nach Paris eingeladen. Vertreter aus 31 Ländern sollen an dem Treffen teilnehmen, unter ihnen auch Bundeskanzler Scholz.